Danke, Joe. Ja, ich wollte es auch sagen, überhaupt danke an euch als Braunschweiger Gemeinde hier, dass ihr uns, ich kann das jetzt schon sagen, hervorragende Gastgeber seid. Und ich nehme das überhaupt nicht für selbstverständlich. Das Lobpreisteam, ja, ihr kommt samstags, um Leuten zu dienen, die ihr größtenteils nicht kennt. Und auch Menschen, die einen Kaffee kochen und die Gastfreundschaft vorbereiten hier. Und alle, die drumherum einfach sich beteiligen. Ich schätze das sehr wert. Ich finde, das ist absolut nicht selbstverständlich und eine großartige Sache. Und ich glaube, dass es eine Investition ist in diese Region, die sich auszahlen wird. Also vielen Dank. Ja, Regionalkonferenz. Ich freue mich riesig, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben ja heute das Thema Leitung, wie immer, kann man sagen, aber auch das Thema Bild, Verständnis, Struktur von Leitung in Gemeinde. Das ist ein ziemlich langer Name für das Ganze. Aber es soll darum gehen, wie sehen wir das eigentlich? Was haben wir für ein Verständnis, auch ein Selbstverständnis als Leiter? Was haben wir für eine Vorstellung davon, wie Gemeinde geleitet werden sollte? Ganz praktisch dann auch bis hinein in die Strukturen, in das, wie sich das dann aufstellen kann in Gemeinde. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, da gibt es unterschiedliche Verständnismöglichkeiten. Da gibt es manche Gemeinde, die sagt, ja, da gibt es so ein Team und die sind alle gleich und die leiten irgendwie gemeinsam. Und dann gibt es andere Modelle, wo es dann mehr den einen Leiter gibt und andere, die zwar irgendwie mit ihm leiten, aber doch ein anderes Selbstverständnis haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, diese Sachen mal anzuschauen und dann darüber auch wieder neu ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie sehen wir das denn eigentlich jeweils und wie sehen wir es vielleicht vor Ort in unserer Gemeinde. Denn wenn darüber Einheit ist und Klarheit, hilft das so unwahrscheinlich. Und wir werden heute uns wirklich mit dieser Frage der Gesamtleitung sehr beschäftigen, die natürlich alle betrifft, weil alle in Gemeinde davon betroffen sind. Wer gibt die Richtung vor? Wer malt ein Bild von Gemeinde und so weiter? Dinge, über die wir ja auch in den letzten Konferenzen gesprochen haben. Aber heute mal ganz genau hinzuschauen, was bedeutet das für Leitung? Und ich will schon jetzt Werbung machen für die nächste Konferenz, die sich nahtlos anschließen wird. Denn die nächste Regionalkonferenz dann in einem halben Jahr, sie wird sich um Leitung in der zweiten Reihe oder aus der zweiten Reihe ganz speziell fokussieren. Das heißt, auf der einen Seite sollte klar sein, wer leitet das Gesamte, aber auf der anderen Seite auch klar zu machen, ja, was bedeutet es denn, wenn ich nicht der Leiter bin oder wie auch immer das Verständnis ist, aber ich leite vielleicht einen Bereich, ich leite mit, ich will meine Rolle einnehmen in dem ganzen Gefüge. Und beim nächsten Mal werden wir drei, ich denke, fantastische Sprecher haben, die Leiter in der zweiten Reihe sind. Wir werden nämlich nächstes Mal Jan Kohler bei uns haben, Nummer eins. Der ist bei Hillsong in Deutschland und zwar in Konstanz der Campuspastor. Also einer derjenigen, die bei Hillsong eine ganz tragende Rolle spielen in der zweiten Reihe. Dann werden wir Bob Stübner bei uns haben, der in Wuppertal, in der Christusgemeinde, dort wo Friedhelm Holthuis der Hauptpastor ist, ist er derjenige, der geschäftsführende Pastor ist und dort in der zweiten Reihe eine absolut entscheidende Rolle spielt. Und aus unserer Gemeinde in Wunsdorf, aus der K21, wird Jenny Kutschka dabei sein, die bei uns im Team eine Schlüsselrolle in der zweiten Reihe hat. Und ich glaube, dass das sehr, sehr kostbar ist. Auf solchen Konferenzen reden meistens die leitenden Pastoren von irgendwo. Und ich hoffe, dass das hilfreich ist, aber ich freue mich riesig. Beim nächsten Mal werden wir dann diese Seite mal beleuchten und sagen, das gehört zusammen. Da muss ein Team soll so aufgestellt sein, dass es in hervorragender Weise zusammenstehen kann. Also das schon mal als Ausblick, um euch den Mund wässrig zu machen. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir in einer guten Gruppe zusammen sind heute. Und ich glaube, dass das ein Tag sein soll, sein darf, sein kann, wo Impulse in unser Leben kommen, wo wir sagen, hey, das war ein Game Changer. Irgendwann in der Nachbetrachtung, wo wir sagen, an dem Samstag, da ist ein Impuls gekommen, da habe ich etwas verstanden von Leitung, von Gemeinde, habe ich etwas verstanden letztendlich von dem, was Gott mir sagt für meine Rolle, für mein Selbstverständnis. Und das hat für mich so vieles verändert. Daraufhin sind Weichen gestellt worden. Daraufhin haben wir Prozesse angepackt in Gemeinde. Daraufhin sind wir in eine Richtung gegangen und weitergekommen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten vorher. Ich glaube das, dass an diesem Tag ganz entscheidende Dinge in jedes von unserem Leben kommen wird. Amen. Ich freue mich über euren Enthusiasmus. Es wird auch, ja, es wird an diesem Tag zwei Inputs geben. Ich stelle euch gleich den Mann vor, der zuerst zu euch sprechen wird. Den zweiten Input werde dann ich machen. Und dann, auch das kündige ich schon mal an, werden wir eine Zeit haben, wo wir in Gruppen gehen, wo wir in die Distrikte gehen entweder oder wo, wenn du sagst, wir sind als Gemeindeteam hier, wollen das dort besprechen, ist das auch in Ordnung, wo wir in kleinen Gruppen einfach eine halbe Stunde nehmen, um uns auszutauschen über die Impulse und Fragen zu sammeln. Und das möchte ich auch jetzt schon sagen. Während du jetzt zuhörst heute Vormittag, schreib dir Fragen auf, die dir kommen. Ich vermute, dir werden einige Fragen kommen, wenn du wach bist und zuhörst. Und diese Fragen sollen dann heute Nachmittag in der Session nach der Mittagspause Raum haben. So, die werden wir dann sammeln in der Mittagspause, sodass diese Fragen dann zumindest eine Reihe davon, hoffe ich, beantwortet werden können und adressiert werden können heute Nachmittag. Gut. Heute Morgen startet ein Sprecher, wo ich sage, hey, was für ein Vorrecht, dass wir ihn haben. Was für ein Vorrecht, dass er sogar Teil geworden ist, gemeinsam mit seiner Frau, von unserer Region, indem er nämlich Pastor der Gemeinde in Gifhorn geworden ist, vor noch gar nicht so langer Zeit, auch wenn es sich schon so anfühlt, als seid ihr schon irgendwie Jahre unterwegs und habt schon so vieles auf den Weg gebracht. Und wir haben hier mit Pastor Lothar Kraus jemanden, der wirklich ein sehr, sehr geschätzter Experte zum Thema Leitung ist und das nicht ohne Grund. Ich habe ihn schon vor vielen Jahren erlebt, da hat er uns, als ich noch in Wuppertal war, beraten, als Gemeinde, auch als Leitungsteam. Und die Impulse, die aus dieser Zeit kommen, die sind unschätzbar geworden für mein Leben und ich glaube für viele, die damals beteiligt waren. Und so viele in unserem Bund sagen, hey, beim Thema Leitung, wer fällt uns ein? Lothar Kraus. Und das nicht ohne Grund. Er leitet unser Strategieteam oder wie heißt das? Leitung im BFP, wo es darum geht, wie werden wir in Zukunft Leiter ausbilden? Wie können wir in Zukunft die Weichen so stellen, dass wir als Bund stärker werden und stärkere Personen hervorbringen, wenn es um das Thema Leitung geht. Und heute Morgen wird er uns einen Rahmen malen, wird uns gute Impulse geben zu diesem Thema. Welches Bild, welches Verständnis und welche Strukturen kann es geben in Bezug auf Leitung? Ich freue mich riesig und ich lade uns ein, das Herz aufzumachen und sagen, Lothar, sprich zu uns und ihn mit einem riesigen Applaus willkommen zu heißen. Pastor Lothar Kraus!
Wow. So, ich muss mich erstmal sortieren hier. Genau, alles in Position. Das ist für mich wirklich ein Vorrecht, hier zu sein und ein echtes Vorrecht, zu euch sprechen zu dürfen. Und in der Tat mache ich das ja häufiger zum Thema Leitung, aber die Vorbereitung für diesen Morgen, die fiel mir extrem schwer. Ich sage euch auch warum, extrem. Es liegt daran, dass das Thema zum einen so unglaublich wichtig ist, weil es in Gemeinden so starke Auswirkungen hat. Seit ich Gemeinden berate, das Gemeindeberatung damals gegründet habe, und wir in Gemeinden hineinkamen, haben wir festgestellt, dass in 70-80% aller Fälle, wo es in Gemeinde Stress gibt, dieser Stress irgendwie mit Leitung zusammenhängt. Mit dem Bild von Leitung, mit Leitern, mit Situationen, die sich daraus ergeben, ist ein enorm schwieriges Thema. Und die Positionen, die man dazu vertreten kann, die haben richtig auch zu Streitereien geführt. Leute haben so intensive Gefühle in dem Thema Leitung, dass Konflikte entbrannt sind, die manchmal Gemeinden entzweit haben. Und ich habe gedacht, wenn ich euch heute den Rahmen so ein Stück malen will, ein Verständnis mitteilen will und ich mit dem Thema mich beschäftigt habe, da ist mir so viel gekommen, was in den letzten 35 Jahren aus Gottes Wort meine Sicht geprägt hat, dass ich mit euch in ganz, ganz viele einzelne Bibeltexte gerne gehen würde. Aber mein Problem ist meine Zeit. Und ihr seid natürlich, ich habe mir das dann abgerufen, ihr seid ja selber auch gut bewandert in Gottes Wort. So werde ich an vielen Stellen einfach nur die Referenz kurz aufrufen. Ihr könnt es verbinden und verknüpfen. Aber eigentlich wäre es wichtig, wirklich von Gottes Wort aus ein Bild zu malen und nicht nur Trends, nicht nur Meinungen zu vertreten. Also von daher habe ich mich dann entschieden, euch nochmal auf meinen Blog hinzuweisen. Fast 400 Beiträge sind mittlerweile auf dem Blog. Da reflektiere ich viele dieser Themen Zug um Zug. Und das ist meine emotionale Entlastung, euch nur einen kleinen Ausschnitt von dem zu präsentieren, was wichtig wäre und was an Substanz gewachsen ist, um dieses Thema wirklich zu verstehen. Ich bringe euch heute Ergebnisse von den Einsichten, aber die Wege dahin, die erscheinen mir fast manchmal wichtiger wie das schlichte Ergebnis. Und diese Wege, die wir gehen müssen, die müssen in Gottes Wort beginnen. Die dürfen nicht im Zeitgeist beginnen, aber sie müssen in Gottes Wort beginnen, uns in diese Realität aber führen, in der wir nun Gemeinde bauen. Und da will ich mit euch einige Gedanken denken und ich hoffe, wie Tim das schön gesagt hat, es ist ein bisschen was Hilfreiches dabei. Und will einsteigen mit ein paar Grundthesen. Die führe ich sehr ausführlich auf dem Blog aus, aber nur mal hier ein paar Grundthesen, weil die uns so einen Denkrahmen geben müssen. Leitung ist Gottes Prinzip. Leitung ist nicht die Idee von irgendwelchen dominanten Managern, Organisatoren, Leuten, die was gestalten wollen und die sagen, wer doch gut in Gemeinde würde auch geleitet werden, weil ich erlebe das in meinem Beruf so gut oder ich mache das so gerne. Leitung ist Gottes Prinzip. Gott ist ein Leiter. Wenn man begreift, dass Leitung Einfluss bedeutet, die kürzeste Definition von Leitung ist Einfluss, dann ist Gott definitiv jemand, der Einfluss ausübt. Der Einfluss nimmt in diese Welt, dass es diese Welt gibt und wie es diese Welt gibt und wie die Dinge hier laufen, sind Konsequenz von einer Überlegung, einer strategischen Vorgehensweise. Gott ist ein Stratege. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Daran erinnern wir uns in der Adventszeit. Als die Zeit des Pfingsttages, des Pfingstfestes gekommen war, sandte Gott seinen Geist. Gott ist ein Stratege, der macht Dinge absichtsvoll, der ist überlegt, der ist strategisch in dem und er nimmt den Einfluss. Er entschuldigt sich nicht und sagt, Entschuldigung, ich würde gerne mal ein bisschen Einfluss nehmen. Ich bin ja auch irgendwie Gott. Ich darf ja auch Einfluss nehmen, oder? Und jetzt gestalte ich das mal. Und es gibt ein paar Leute, die rebellieren, das ist ja so ein Grundproblem, fing ja schon sehr früh an, dass da mit der Rebellion nicht alle einverstanden waren, was Gott so vorhatte. Aber er stört sich nicht dran, er bleibt dabei, er beeinflusst diese Welt. Und wisst ihr was, er wird wiederkommen und er wird den Einfluss wieder vollständig übernehmen und wird diese Welt so gestalten, wie sie sein soll. Denn zurzeit ist die Welt nicht, wie sie sein soll. So vieles, was in diesen Tagen passiert, was uns betroffen macht, oder? Seid ihr betroffen? Diese Terroranschläge, diese Ungerechtigkeit, dieses Leid in dieser Welt ist nicht Gottes Plan. Und er wird kommen und er wird seinen Einfluss nehmen und das korrigieren. Und er wird es dahin bringen, wie es ursprünglich gedacht war. Der Mensch ist nun in Gottes Bild geschaffen worden. Und von Anfang an wird ganz klar in 1. Mose 1,26, und da beginnt mein Verständnis über Leitung, das beginnt so früh. Lasst uns Menschen machen, dass sie herrschen über die Tiere des Feldes, die Fische im Wasser, die Vögel am Himmel. Dominion, Dominanz, Einfluss, Prägung. Der Mensch ist ins Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist eine einflussreiche Persönlichkeit und er schafft Personen, die Einfluss nehmen können. Und jeder von uns hat in einer gewissen Weise Einfluss. Auf Menschen, mit denen er zu tun hat, auf Freunde, auf Bekannte in seiner Familie. Einfluss ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Die Bibel ist dann voll von Berichten von Menschen, die diesen Einfluss genutzt haben. Weil die Bibel ein sehr aufrichtiges, ehrliches Buch ist, finden wir Berichte, wie dieser Einfluss sehr gut ausgeübt wurde und Leben entstand, Menschen sich entwickelt haben, das Gute vorangebracht wurde. Aber die Bibel berichtet auch davon, wie Einfluss negativ genommen wurde. Zum Beispiel die Söhne von Samuel. Samuel, ein Hammerleiter im alten Israel, der wirklich ein Richter, ein Prophet, ein Leiter im Volk Gottes, aber ein ganz schlechter Familienvater. Sein Einfluss auf die Söhne, das hat nicht so hingehauen. Wie bei manchen, bei David hat es ja auch nicht hingehauen. Also wenn es bei dir in der Familie nicht so toll läuft, tröste dich mit Samuel und David. Nur ein Tipp. Und dann geschehen ganz viele negative Entwicklungen, auf die wir auch noch in dem Vortrag zu sprechen kommen. Die nehmen da einen Ausgang, weil Leitung nicht gut gelebt wird. Da entsteht eine Not. Die Bibel berichtet uns das, aber man muss ja die Bibel mit einem guten Verständnis lesen. Die Tatsache, dass es da drin steht, ist ja nicht als Vorbild für uns geschrieben, sondern als Mahnung. Es gibt gute Leitung, die das Gute fördert und es gibt schwierige Leitung, die Menschen verletzt, die die Ungerechtigkeit fördert, die Entwicklung verhindert und behindert. Wir leben in einer Welt, Gott hat diese Welt geschaffen. Es ist seine Welt, oder? Ich meine, nicht der Teufel hat irgendwas geschaffen. Der Teufel macht nur nach. Er benutzt und verfremdet, was Gott zur Verfügung stellt. Aber es ist Gottes Welt und er ist dabei, sie zu erlösen. Und diese Welt Gottes ist durchdrungen vom Prinzip der Leitung. Gott ist ein Leiter. Es ist Gottes Prinzip. Und wenn wir an Gemeinde jetzt nun herantreten, müssen wir verstehen, Gemeinde ist kein leitungsfreier Raum. Dieses Prinzip Gottes in dieser Welt findet auch in der Kirche von Jesus Christus Anwendung. Wir brauchen Leitung in der Kirche von Jesus Christus, weil Gott ein Leiter ist und weil er das Prinzip der Leitung in diese Welt gelegt hat und damit auch in seine Kirche. Und Leitung wird positiv bewertet in der Bibel. Im 1. Timotheus 3,1 schreibt der Paulus an seinen Jünger, es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Hey, zu leiten ist eine große, ehrenvolle Aufgabe. Halleluja! Das ist was Gutes. Ich meine, ich leide manchmal als Leiter. Manchmal ist es eine Last. Manchmal würde ich auch gerne nicht leiten. Aber wenn ich dann wieder erholt bin und erfrischt bin, dann steht alles in mir auf und sagt, zurück ans Steuerrad. Ich will auf den Fahrersitz. Gott hat mich zu einem Leiter gemacht. Ich will leiten, ich soll leiten. Das ist die Identität und Berufung, die Gott Menschen gibt. Nicht allen in einem gleichen Maße, aber wir sind Gestalter. Wenn du an deine Arbeit gehst und sagst, ja, mal gucken, wie es heute wird, ich habe eigentlich gar keine Lust, hoffentlich ist bald Freitag, thank God it's Friday. Ein Glück, jetzt kommt das Wochenende. Hallo, du verpasst die Bestimmung deines Lebens. Du bist ein Gestalter, du sollst Einfluss nehmen. Jeder soll Einfluss nehmen zum Guten. Und wir sind im Namen von Jesus Christus in dieser Welt unterwegs. Wir nehmen Einfluss zum Guten. Amen. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Okay, Leitung ist ein super Amt. Wer sein diakonisches Amt so ausführt, wie es sein soll, erwirbt sich damit ein hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Wow, wenn wir die Verantwortung übernehmen, und so Texte würde ich jetzt gerne mit euch reingehen, was steht da drin? Ist doch klasse, oder? Erwirbt sich ein hohes Ansehen, kriegt eine Freiheit, Jesus Christus zu begegnen. Leiter, die gut leiten. Aber wir haben keine Zeit, ich habe es euch ja gesagt. Okay, solche Leiter waren der Kirche immer wieder geschenkt. Gott hat mit ihnen und durch sie gewirkt. Leitung ist super. Ich bin gerne Leiter. Ich inspiriere andere gerne, Leitung im Sinne von Jesus Christus wahrzunehmen. Leitung verändert etwas. Gott schenkt uns solche Personen, auch in diesen Tagen. Okay, und da auf dieser Grundlage denken wir jetzt mal weiter. Wir kommen zur Methode, Gottes Methode, wie Leitung in dieser Welt und Einfluss in dieser Welt geschieht, sind Menschen. Gottes Methode sind immer Menschen. Gott beruft nicht Systeme, Gott beruft nicht Gebäude, Gott beruft nicht Strukturen, er beruft Menschen. Und diese Menschen begabt er. In 1. Korinther 12,28 steht, dass er einige berufen hat zu Steuerpersonen, Steuermännern. Sie werden Kybernetiker. Das steht im Plural da im Grundtext. Unterschiedliche Formen von Leitung. Menschen werden berufen zu Leitern. Römer 12, Vers 8, berufen zu leiten. Gott gibt Menschen ein Charisma, eine Geistesgabe, um zu leiten. Und diese Menschen müssen natürlich auch Anforderungen erfüllen, wie es in 1. Timotheus 3 und Titus 1 steht. Berufen zu sein, begabt zu werden, heißt noch nicht fähig zu sein. Da müssen Wege gegangen werden. Auch davon redet Gottes Wort. Und dann müssen sich diese Leute bewähren. Nicht nur der Willige, sondern der Bewährte soll in diese hohe Verantwortung, die so viel Ansehen bringt und so eine Freiheit vor Jesus Christus ermöglicht, diese Leute müssen sich bewähren. Und auf diesem Weg müssen sie angeleitet werden. Ich denke an Paulus, der von Barnabas angeleitet wird. Ich denke an Paulus, der Timotheus anleitet. Wir machen im Januar 2 Exponential-Konferenzen, wo wir ganz neu darüber nachdenken, wie man Leute anleitet. Wir wissen das nämlich, wir reden davon, aber meine Erfahrung ist, werden kaum Leute angeleitet und wirklich hineingeführt in die Aufgabe zu leiten. Das ist eine ganz große Not im Haus Gottes. Dass Menschen, wenn du einen für die Kinderstunde berufst, und du hast da so viel Mangel, und dann meldet sich endlich mal einer, dann habe ich Leute schon sagen gehört, du kannst das, du bist super, wir glauben an dich. Das sind blöde Sprüche. Du hast sie noch nie gesehen, du hast sie nie erlebt mit Kindern, du hast sie nie erlebt in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Du hast einfach nur eine Not, dass du dringend jemanden für die Kinderarbeit brauchst und willst sie mal eben abschieben. Die nächste Generation wird geprägt von Leuten, die nicht bewährt sind, die wir nicht kennen. Das kann überhaupt nicht sein. Unsere besten Leute müssen mit den Kindern, mit der nächsten Generation arbeiten und mit den Jugendlichen, die besten Leiter. Und ob es ein guter Leiter ist, ich muss das rausfinden. Ich muss den erleben. Das muss richtig, das muss ein Teil werden. Ein ganz eigenes Thema, ein extrem wichtiges Thema. Ich halte es für eines der strategischen Schlüsselthemen. Wenn ihr Zeit habt, ihr müsst zu dieser Exponential-Konferenz kommen und müsst es lernen, euch inspirieren lassen von einem international der einflussreichsten Leiter, die wir auf diesem Planeten haben, Dave Ferguson. Zehntausende von Gemeinden sind inspiriert worden von dieser Idee der Jüngerschaft. Denn im Kern muss ein Leiter ein Jünger sein. Gottes Methode sind Menschen. Und diese Methode beginnt eben nicht mit der Begabung und Berufung zum Leiter sein, sondern es beginnt mit der Identität, ein Jünger von Jesus zu werden. Wir kommen kurz drauf noch später im Vortrag. Das Hauptproblem mit Leitern ist, dass sie im Kern keine Jünger geworden sind. Und die Störungen, die man in Gemeindeleitungen, in Teamleitungen, in Gruppen, in Hauskreisen erlebt, sind zu hohen Prozentsätzen jüngerschaftliche Störungen. Neid, Eifersucht, Missgunst, Groll, Unvergebenheit, Egoismus, Geltungsdrang, Dominanz, Narzissmus, das sind alles Jüngerschaftsthemen, die adressiert werden in unserem Leben, wenn Jesus Christus der Herr wird und er die Spur vorgibt. Okay, das ist ein kleiner Denkrahmen. Mit so Leuten schreibt Gott nun Geschichte. Und manche von uns Charismatikern, wir denken ja, das ist ja alles richtig, aber weißt du was, wenn Gott dann kommt mit seinem Zauberstab, den High-Touch-Card, so bling, dann bin ich ein Leiter, dann ist alles gut. Und Gott führt das, weißt du, das ist ja alles richtig so, bis die Erweckung kommt. Und dann macht Gott das anders. Das ist ein großer Fehler, den wir begehen. Deswegen haben wir so viel schwache Leiter, weil so wenig Jüngerschaft da ist, weil wir so falsche Vorstellungen haben. Ich erinnere euch nur an die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Wer führt das Volk? Frage, Preisfrage, wer führt das Volk? Die Wolken- und Feuersäule oder Mose mit den 70 Ältesten und den Verantwortlichen über 10, 50, 100 und 1000. Wer führt das Volk? Beide. Beide. Da ist die Wolken- und Feuersäule, sie ist da, Gottes Gegenwart, das Übernatürliche ist da. Und das Übernatürliche ersetzt nicht die konkrete Leitung in einer konkreten Situation. Die Wolkensäule klärt nicht die Konflikte in der Gemeinde. Die Feuersäule wärmt, ganz sicher, weil Feuer ist in der Regel nicht kalt. Ich schätze mal auch, hat schon eine gute Temperatur gehabt, weil nachts wird es in der Wüste ja kalt. Hat Gott ja irgendwie gut geregelt. Nicht nur von der Sichtbarkeit, sondern auch, okay, ihr seid nicht mit mir, aber lassen wir es. Die Dinge laufen zusammen. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Da muss diese Vollmacht Gottes da sein. Und da muss gute Leitung da sein. Beides sehen wir bei Mose. Gott führt, wenn wir in die Bibel hineinschauen, er führt durch Könige, Priester, Propheten, Feldherren, Richter, Männer, Frauen. Gott hat so viele Arten, wenn wir die Bibel lesen, wie er führt. Das ist ganz schwierig, ist ein einheitliches Bild zu zeichnen. Wenn wir hingehen würden und würden versuchen jetzt das eine Muster zu malen, so Leitung ist das, sagen würden, das ist Leitung. Wenn es so ist, dann ist es biblisch. Und das sind ganz viele von uns so geprägt. Ich bin vor 36 Jahren Christ geworden. Die Frage war immer, was ist biblisch? Und wenn es nicht biblisch ist, dann darf man es auf keinen Fall, was ist biblisch? Und manche, die versuchen, biblisch, das ist biblisch. Und wenn du nicht in diesen Kreis passt, bist du nicht biblisch. Und übrigens, ich bin biblisch, du nicht, du falsch, ich richtig. Das ist das System, wo man oft, und da müssen wir noch ein bisschen zusammen nachdenken. Aber dass es Leitung braucht, steht völlig außer Frage. Jeder, der aufrichtig und mit wachem Hirn die Bibel liest, kommt an diesem Fakt nicht vorbei. Und wenn keine Leitung da ist, ohne Leitung, dann geraten wir in ganz gefährliches Wasser. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Im Richterbuch steht, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. In jenen Tagen war kein König, kein Leiter in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist eine Beschreibung der Postmoderne, oder? Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das ist unsere Kultur. Keine neue. Das war immer wieder Teil des Menschseins. Jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Und als Jesus kommt, trifft er das Volk an. Und folgende Beschreibung finde ich sehr bewegend. Als er Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ohne Leitung kommt eine Erschöpfung und eine Hilflosigkeit. Und in vielen unserer Gemeinden, die länger unterwegs sind und die einen Mangel an guter Leitung haben, trifft man auf Erschöpfung und/oder Hilflosigkeit. Gemeinden scheitern, sie verkümmern. Leitung ist absolut nötig. Hier hirtliche Leitung, das ist das Urbild von Leitung. Das ist im Gedächtnis der Menschheit verankert. Das ist ein Urbild des Leitens. Und so kommen wir zur These und sagen ganz klar, Gemeinde braucht Leitung. Wir können nicht auf Leitung verzichten, wenn wir nicht Hilflosigkeit und Erschöpfung produzieren wollen. Jesus ist mit innerem Mitgefühl gepackt. Ihn bekümmert diese Situation. Und seine Antwort ist natürlich, dass er dem Volk nun Hirten gibt. Wenn das Problem die fehlenden Hirten sind, dann ist der große Erzhirte, nach Hebräer 13, 20, der große Hirte der Schafe. Was wird er geben? Der wird Hirten geben. Er wird Leiter in seine Gemeinde geben. Okay, ich sagte, Gemeinde braucht Leitung, ist kein leitungsfreier Raum. Wie ist nun die Vorgabe im Neuen Testament? Ein Streitfall in der Kirche, was ist richtig? Wenn ich diese Frage stelle und sage, was ist denn dieser Kreis? Dann habe ich über viele, viele Jahre immer eine Antwort bekommen, die Ältesten. Leitung, das sind die Ältesten der Gemeinde. So ist das. Und ich meine, Bibelstellen gibt es ja auch dafür. So, und jetzt würde ich gerne mit euch eben intensiver von der Schrift arbeiten, aber das müsst ihr dann selber machen. Ich will euch zunächst mal in einen Exkurs nehmen zum System Älteste. Zum System Älteste. Ich schreibe das mal hier gerade rein. Unsere Ältesten. Ich bin auch ein Ältester, ich liebe es, Ältester zu sein, also keine Angst. Alle, die ihr Ältesten seid, gibt keine Abreibung jetzt. Keine Angst. Don't worry. Zunächst ist das System Älteste kein exklusives biblisches Konzept. Euch ist das bewusst, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, mancher sagt ja, und welche Leitungsstruktur gibt Gott seiner Gemeinde? Er schafft den Dienst des Ältesten, er beruft Menschen in diese Rolle und dann sind sie Älteste. Älteste ist was exklusiv Christliches, was exklusiv Geistliches, neutestamentliche Gemeinde wird von Ältesten geleitet. Das ist das Amt, das Gott eingerichtet hat, um sein Haus zu führen. Okay, stimmt leider nicht. In Mesopotamien, 3000 vor Christus, wurde der Begriff schon verwendet. Leiter mit rituellen, politischen und gerichtlichen Aufgaben in Mesopotamien wurden Älteste genannt. In Sparta, 750 vor Christus, waren Älteste auch vorhanden. Der Älteste, das war ein politischer Titel gewesen in Sparta. Und zwar war das der Präsident des Kollegiums, das die Stadt geführt hat. In Israel gab es Älteste. Aus dieser Truppe der Ältesten hat Mose, als die Bundesgesetze verliehen wurden, 70 von ihnen ausgesondert bekommen und an seine Seite gestellt, um das Volk zu führen. Da gab es also in Israel einen Führer des Volkes, 70 weitere Älteste, die herausgerufen aus den anderen Ältesten eine besondere Rolle hatten und dann eben noch die Leute über 10 50, 100 und 1000. Älteste gab es in Jerusalem, der Hohe Rat, der Sanhedrin. Das waren 70 oder 71 Personen, bestanden aus den Hohenpriester, aus den Schriftgelehrten, aus den Ältesten. Der Begriff Älteste kommt 65 Mal im Neuen Testament vor, 34 Mal im Zusammenhang mit diesen Ältesten aus den Juden. Jesus hatte mit ihnen seine besondere Freude. Und 20 Mal wird er verwendet im Blick auf Älteste im neutestamentlichen Gemeindesinne und 11 Mal für die himmlischen Ältesten. Neulich sagte jemand mal öffentlich, er hat so schwierige Erfahrungen mit Ältesten gemacht, wenn es Älteste im Himmel gibt, will ich da nicht hin. Aber weißt du, biblisch gesehen hat, dann kannst du nicht in den Himmel. Es mindestens 11 Stellen reden von den Ältesten im Himmel. Was sind die Ältesten für Typen, dass es solche Aussagen gibt? Als die Synagogenstruktur sich ausgebildet hat, wurde jede Synagoge von 7 bis 9 Ältesten geleitet. Die haben für das gottesdienstliche Leben und das geistliche Leben der Gemeinde gesorgt und haben vor allem die Jugend gelehrt. Übrigens, die Synagogen, die Juden machen das viel besser wie wir. Haben sehr strategische Pläne, wie sie die junge Generation heranführen an den Glauben. Und an dieses Bild der Ältesten in der Synagoge lehnt sich dann die junge Kirche an. Die Struktur, die wir bei Paulus finden, ist eine ganz große Parallele zur Struktur in der Synagoge. Das ist zunächst einfach mal eine Tatsache. Jetzt muss man fragen, ist das ein Bericht, wo uns geschildert wird, wie es war, oder ist es eine Vorgabe, die wir umsetzen müssen? Das ist immer eine Herausforderung bei diesen Themen in der Bibel. Zum Beispiel wurden die ersten Ältesten ja durch Apostel eingesetzt und Apostelhelfer. Timotheus bekommt den Auftrag von Paulus, setze Älteste ein, ne? Auf Kreta, glaube ich, war das. Und so war die erste Generation Kirche, so haben die Leitung geklärt in ihrer Kirche. Aber unser Problem ist, wir haben jetzt irgendwie gerade keinen Paulus und auch Timotheus habe ich noch nicht getroffen. Wie läuft das jetzt bei uns? Und dann baut man Konstruktionen, die irgendwie eine Idee nehmen, aber nicht alles, weil alles nicht geht. Und daraus haben Theologen eine enorme Konstruktion geschaffen. Und so ist auch die Frage hier, ist dieses Ältestenleitungsmodell, ist es einfach nur ein Bericht, der uns sagt, wie es war, oder ist es ein Vorbild, das uns sagt, so soll es sein? Diese Frage muss man beantworten. Wenn es um Leitung geht, ist es überhaupt ein weites Feld. Ich habe unseren Studienleiter vom Theologischen Seminar, ein guter Freund von mir, Rudi Fichtner, seit vielen Jahren sind wir eng verbunden. Er ist mein Brain, wenn es um Sprachen geht. Ich bin nicht gut in Sprachen, aber Rudi ist unser Fachbereichsleiter für alte Sprachen und Studienleiter. Jedes Mal, wenn ich nicht klarkomme, schicke ich Rudi eine Mail und kriege zack eine Antwort. Ich habe ihn gefragt, Rudi, wie viele Begriffe im Zusammenhang mit Leitung kennt die Bibel in den Grundtexten. Dann hat er das für mich freundlicherweise recherchiert, ich gebe es euch weiter, über 100 Begriffe. Es ist eben nicht nur der Presbyteros, der Älteste, auch nicht nur der Episkopos, wo wir später kommen, der Aufseher. Es gibt über 100 Begriffe im Kontext von Leitung, fand ich sehr interessant. Aber wir kennen natürlich die klassischen Begriffe. Unsere beiden klassischen Begriffe, mit denen wir vielleicht viele von uns groß geworden sind, ist der Älteste und der Aufseher. Wir könnten jetzt diese Stellen anschauen, uns vom Wortbedeutung hereinarbeiten. Wir lassen es. Älteste und Aufseher. Aber weitere bekannte Begriffe, die die Bibel verwendet, sind Leiter, Vorsteher, Führer. Hebräer 13. Ich glaube, es ist der Vers 3 und 23, da wird von Führern geredet. Wir haben da immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Wir reden lieber von Führungskräften. Ja, das ist akzeptierter. Mit Führer haben wir nicht so gute Erfahrungen. Vorsteher, interessante Rolle. Dann werden weitere Leitungsrollen definiert. Der Apostel, Prophet, Evangelist, Hirten, Lehrer. Hirten, zu lateinisch Pastor, griechisch Poimen. Viele unterschiedliche Begriffe und Facetten für die Rolle der Leitung in der Gemeinde. Und wenn man diese Begriffe nun studiert in ihrem Kontext, stellt man fest, dass sie sehr vielfältig und teilweise austauschbar, synonym gebraucht werden. Da ist ein Ältester auch ein Aufseher, hat eine apostolische Rolle und wirkt als Lehrer. Oder er nimmt die Aufgabe eines Vorstehers wahr und tut einen richtig guten Dienst als Hirten. Das ist einfach mal der biblische Befund. Manche Begriffe in der Austauschbarkeit habe ich schon angesprochen, will ich euch zeigen, als der Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet an den Strand ruft, Da heißt es, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Schon allein in diesem Vers haben wir drei Begriffe. Die Ältesten, habt Acht, ne, auf die ganze Herde, der Hirtendienst klingt an, und dann wieder ihre Funktion, in die ihr als Aufseher eingesetzt worden seid, vom Heiligen Geist, von Gott her. Die Gemeinde Gottes zu hüten, wieder eine hirtliche Tätigkeit, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wir merken in diesen ganzen Begriffen, dass wir kein starres System antreffen, weder in den Vokabeln noch in der Realität. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Mir wäre lieber, ich hätte ein starres System, könnte sagen, so ist es. Aber die Realität, die hat mich schon lange an der Stelle eingeholt gehabt. Zum Beispiel in Oldenburg hatte ich einfach keine Ältesten, die dem biblischen Anforderungsprofil, dem zeitlichen Bedarf der Gemeinde und den leiterschaftlichen Qualifikationen entsprochen hätte. Die Leute, die ich als Älteste antraf, die haben nach einer gewissen Zeit, als wir die Gemeinde nach vorne gezogen haben, haben die weiße Flagge gehisst und gesagt, boah, das überfordert uns. Und in der Tat, es waren vom Profil her auch nicht Personen, die ganze Gemeinde leiterschaftlich durchdringen konnten, sondern es waren Leute, die hervorragende Hauskreisleiter waren. Das ist so ein Problem, das wir übrigens oft in Gemeinden haben, wo das Prinzip der Wahl läuft. Du hast Leute, die sind super sympathisch, die kümmern sich um vier Leute spitze, die sind völlig hingegeben und du sagst, idealer Ältester. Der kann die Gemeinde leiten. Moment, der kann einen Hauskreis leiten, aber ist seine Reichweite, in der Wirtschaft spricht man von der Führungsspanne, reicht die Führungsspanne tatsächlich? Weil dann fängt er an, die Gemeinde zu leiten, wie man einen Hauskreis leitet. Er kriegt entweder einen Herzinfarkt, weil er ständig allen Leuten hinterher springt, oder er wird dem Ganzen nicht gerecht, oder er tut alles hirtlich beurteilen. Eine Gemeinde, die geht nach vorne, muss Entscheidungen treffen, und dann gibt es ein kleines Schaf, eigentlich ein Lämmlein, das beschützt werden müsste vom Hirten. Und das Lämmlein sagt, das ist mir jetzt zu schnell. Und dann geht dann der Hirte, der in der Leitung ist, legt seinen Arm um dieses kleine Schäflein. Ich kümmere mich drum. Hallo, du hast eine Verantwortung für die ganze Herde, nicht nur fürs Lämmlein, aber der Hirte hat das Lämmlein. Ich kümmere mich um dich. Und dann sitzt er in der Gemeindeleitungssitzung in Gedanken das Lämmlein im Arm. Nein, das können wir nicht machen. Das Tempo ist noch zu hoch. So geht das nicht. Ja, und dann hat die Gemeinde dummerweise das Einheitsprinzip. Ich halte nicht viel davon. Ja, was denn? Ja, weil im Einheitsprinzip Minoritäten, Minderheiten die Mehrheit steuern. Ich hätte gerne, dass Leiter leiten und nicht Schwache die Gemeinde leiten, auch nicht Starke die Gemeinde leiten, auch nicht die Mehrheit die Gemeinde leitet, auch nicht die Minderheit die Gemeinde leitet, sondern Leiter leiten. Und wie viele Gemeinden scheitern daran, dass Minoritäten... Und wenn dann noch die Gabenprojektion laufen, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, dann ist ein sehr gewissenhafter Mensch, der braucht immer länger für Prozesse, mehr Vorinformationen, er fühlt sich immer unwohl, er investiert privat nur in die absolut sicheren Fonds, er trifft nur berufliche Entscheidungen, die er absolut übersieht, jetzt sitzt er in der Gemeindeleitung drin, muss die ganze Gemeinde übersehen, ist von seinem ganzen Persönlichkeitsprofil ein G-Typ. Was sagt er dann in frommer Art? Er sagt, ich habe noch keinen Frieden. Ich glaube, ich muss noch mal drüber beten. Ich weiß nicht, ob der Herr das so will. Dabei projiziert er seine Persönlichkeit, verbunden mit der fehlenden Begabung, auf die Gesamtsteuerung einer Gemeinde. Das bringt Nöte ohne Ende. Über die Dinge müsste man eigentlich im Detail reden, aber ich lasse es. Und so hat die Gemeinde Oldenburg damals Mühe gehabt. Ich hätte das Prinzip so gerne gelebt. Ich hatte die Leute nicht. Kennt ihr das? Man hat noch 3-4 Plätze offen, merkt, es wäre gut, wir hätten das Team größer. Die Leute sind nicht da. Dann wählt man irgendwelche Leute rein und hat entsprechend irgendein Ergebnis. Und über Jahre bewegt sich die Gemeinde. Ich, Pastor, die Gemeinde bewegt sich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hey, Regionaler, hast du eine Idee? Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hallo, es gibt richtig gute Gründe. Das ist ein bitteres Thema, weil das betrifft ja uns. Hallo, bin ich da richtig? Hat Gott mir diese Leitungsbegabung gegeben? Oder Gemeindegründung. Eine Gemeindegründung, da hast du ganz oft eine Person, die vorangehen muss. Da gibt es überhaupt keine Leute, die Älteste sein könnten. Höchstens Leute, die aus anderen Gemeinden sich anschließen, die haben ein anderes Gemeindekonzept im Kopf. Und du bist als Gemeindegründer nur am Rumdiskutieren. Wie viele Gemeindegründungen sind zerbrochen, weil kein gemeinsames Bild entwickelt werden konnte. Jeder nur seine Idee hatte. Und an so vielen Stellen ist es nicht möglich. Nicht möglich. Der Pastor als Leiter. Ich will nochmal auch dieses Bild aufrufen. Der Pastor als Leiter. Das ist das Urbild, das im Gedächtnis der Menschheit drinsteckt. Der Hirte, lateinisch Pastor. Es ist eine Bezeichnung für einen Leiter, die hat sich sehr weit verbreitet, aber sie wird immer wieder sehr hinterfragt. Manche sagen, das hat sich alles in der Kirche ausgebildet, weil Leute sich profilieren wollten. Aber die Wahrheit ist, im Hirtenbild verbinden sich viele Aufgaben und Anliegen, die das Neue Testament einem Leiter zuspricht. Von einem Pastor zu reden, einem Hirten zu reden als ein Leiter, ist neutestamentlich gesehen durchaus solide. Ist ein gutes Bild. Er führt nämlich die Herde, er sorgt für die Herde, er schützt die Herde. Das sind Funktionen von Leitung, Führen, Fürsorge, Schutz. Solche Leute braucht es in der Gemeinde. Dieser Vorwurf ist das Priestermodell, das hier übertragen ist. Ich kann dem nicht folgen. Die Hirtenidee ist eine alte Idee, die in der Weltliteratur schon früh zu finden ist. Zum Beispiel in der 12. Dynastie der ägyptischen Kultur. Die Hirtenkultur ist eine ganz alte. 3.000 bis 4.000 Jahre ist der Mittelmeerraum und der Mittlere Osten geprägt worden von diesem Bild. Und wann immer man an Leiter dachte, hatte man Hirten zu der Zeit vor Augen. Und Hirten waren, das waren ganz hochgestellte, angesehene Rolle. Erst später, als die Nomaden sesshaft wurden und man Fleisch und Nahrungsmittel billiger fest vor Ort produzieren konnte, sind die Hirten immer mehr abgerutscht bis zur Zeit von Jesus, als die Hirten eigentlich am Rand der Gesellschaft standen. Aber 3.000 bis 4.000 Jahre war dieses Bild tief eingeprägt in den Köpfen der Menschheit. Und es ist so interessant, Gott übernimmt das Bild. Er offenbart sich seinem Volk als Hirte in Jeremia 31, Vers 10. Ich habe mich gefragt, hat Gott das Bild übernommen, weil die Menschen dieses Bild so kannten? Oder hat Gott dieses Bild geprägt? Übrigens, Hirte, lasst mich mal den Begriff definieren. Ich bin der Prototyp, Erzhirte. Ich weiß nicht, wie das war, aber die Kultur war geprägt von diesem Hirtenbild. Und überhaupt scheint mir, dass Gott sich ganz schön auf das einlässt, was die Realität von Menschen ist. Viel weiter, als mir das in der Vorstellung war. Zum Beispiel, in der Schöpfungsordnung heißt es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhangen, die beiden werden ein Fleisch werden. Dann beruft er sich den Abraham aus Ur in Chaldea, der kommt aus einer patriarchalen Gesellschaft, da funktioniert es ganz anders. Da funktioniert nämlich, dass die Frau ihre Familie verlässt und in den Haushalt des Mannes kommt und nicht der Mann ist ihr Oberhaupt, sondern der Patriarch. Und dann dreht sich das ganze System um und ihr müsst mal die 10 Gebote angucken, wo es dann heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Vieh, tralala, tralala, Weib. Wie? Was ist das für ein Bild in den 10 Geboten? Was ist da los? Könnte es sein, dass Gott sich, indem wir Menschen begegnet, sich auf Menschen einstellt, wie wir das mit unseren Kindern auch machen, unserer Kindererziehung? Ich habe 10 Themen, die meine Kinder lernen sollten. Ich begreife, dass ich nur ein Thema im Moment adressieren kann. Dass ich die anderen 9 nicht anspreche, heißt nicht, dass das nicht wichtig wäre. Es heißt nur, dass es jetzt nicht dran ist. Und so kommt es mir oft in der Bibel vor, dass Gott viele Themen außer Acht lässt, nicht weil er dazu nichts zu sagen hat, sondern weil sie jetzt nicht dran sind und er fokussiert sich auf einen Punkt. Und so stellt er sich auf die Hirten ein und nimmt dieses Bild auf und sagt, ich bin euer Hirte. Er geißelt die Hirten, die sich selber weiden in Hesekiel 34. Könige, die gut führen, nehmen das Bild auf und sagt, wir leben wie Hirten. Und Jesus sagt am Ende, ich bin der gute Hirte in Johannes 10. Dieses Bild wird aufgenommen, es ist ein gutes Bild. Im Hirten fließen diese unterschiedlichen Gaben zusammen. So ein Hirte kann ein Ältester sein. Das gehört zur Beschreibung, die wir in Apostelgeschichte 20 gelesen haben. Vielleicht hat er auch die Gabe der Leitung aus 1. Korinther 12, dieser Hirte, kann deshalb auch sehr gut als ein Vorsteher arbeiten, wie es in 1. Timotheus 5, 17 heißt, und wird als Führungskraft wahrgenommen, Hebräer 13. Nicht jeder Pastor hat diese Gabenkombination, wo aber immer ein Pastor einer Gemeinde dient mit dieser Gabenkombination, da bekommt er eine besondere Rolle. Einer der Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe über einige Zeit, war ein absoluter Experte in diesem Modell. Er hat ein Buch darüber geschrieben, Älteste leiten die Gemeinde. Wir sind alle gleich, alles läuft. Es gibt, Pastor hat, ist nur einer von, muss man nicht überhöhen, Buch hat gute Konjunktur gehabt in Deutschland, tolles Modell. Dann erlebte ich ihn im Kontext von Leitung. Und diese Person hat so eine Hammer-Lebensleistung gehabt. So ein Charisma, so eine Persönlichkeit, so eine Begabung. Wisst ihr, wie diese Ältestensitzungen abliefen? Wisst ihr, wie gleich alle waren? Wisst ihr, welches Wortgewicht hatte? Wisst ihr, wie Entscheidungsprozesse gingen? Entscheidungsprozesse gehen nämlich in Teams. Soziologen sagen uns, Entscheidungsprozesse in Teams sind nicht gut. Teams treffen in der Regel schlechte Entscheidungen. Da sitzen nämlich 6 zusammen um diesen Tisch. Das sind 2, die haben einfach mehr Gewicht wie die anderen 4. Wisst ihr, wovon ich rede? Warum immer das so ist? Das ärgert natürlich die anderen 4. Es kann an ihrem Charisma liegen. Ich meine, das ist eine Provokation. Warum gibt Gott einem Bill Hybels und einem Billy Graham und einem Reinhard Bonke so ein Hammer-Charisma und ich muss hier vor 100 Leuten reden? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und das ist eine Provokation. Als ich das erstmal bei Willow auf dem Parkplatz stand, da habe ich mit Neidgefühlen zu kämpfen gehabt. Und so hat man mit Neidgefühlen zu kämpfen, wenn man auf den Tisch sitzt. Und da ist einer mit einer tollen Berufung. Und dieser, den ich euch gerade beschrieben habe, der sitzt da. Und der sagt was. Und der hat einen guten Kumpel. Und die beiden haben eine verborgene Agenda. Und die 2, die vertreten ganz stark ihre Position. Was machen die anderen 4? Die gehen mit der Meinung A rein und gehen mit der Meinung Z raus, oder? Und dann sagt die Gemeinde, wieso kippst du immer um? Du hast doch vorher was ganz anderes gesagt und jetzt vertrittst du das. Diese Leitungssysteme haben enorme Schwächen. Wie das Team sich zusammensetzt, ist so entscheidend. Leitung ist immer plural in der Bibel. Aber wie die Rollen zueinander verteilt sind, klärt die Bibel nicht. Sagt, da ist ein Team zusammen, aber wie das Team zusammen ist, wer hat, gibt es da einen Vorsteher in dem Team, wenn du so einen pastoralen Leiter hast? Also, ich sage es euch ganz ehrlich, mit meiner Persönlichkeit, Berufung, Begabung, wenn ich an so einem Tisch sitze, fragt meine Mitleiter. Ich habe einfach eine prägende Rolle, ich kann machen, was ich will. Einmal habe ich es anders gemacht. Da habe ich in Oldenburg jemanden gefunden, den habe ich als Gemeindeleiter ganz stark gestützt. Und sagt, du bist der Leiter, ich unterordne mich dir. Das war für ihn ein Chaos und für mich auch. Später schrieb er mir, als wir unsere Zeit nochmal reflektiert haben, gute Jahre in Oldenburg, er schrieb später, Luther, wir hätten viel früher die Rolle tauschen sollen. Gott hat dir ein Charisma gegeben, das er mir nicht gegeben hat. Ich hätte mich wohler gefühlt, ich hätte in meinem Charisma arbeiten können. Die Idee dieser Leitung ist eine ganz andere. Die Idee ist, jeder hat eine Berufung, jeder hat eine Setzung. Mal heißt die Rolle Aufseher, dann heißt sie Ältester, dann heißt sie Apostel, dann heißt sie Prophet, dann heißt sie Evangelist. Und jedes Team, das entsteht, jedes Team, was entsteht, ist ein Einzelteam, das anders ist. Du kannst eben nicht diese Blaupause machen und sagen, so wird Gemeinde geleitet. Gemeinde wird als Team geleitet und die Rollen innerhalb des Teams sind von Team zu Team völlig verschieden. Das ist meine These zur Leitung. So, wenn du in eine Gemeinde gehst, jede Gemeinde, jetzt vor einem Jahr kam ich ja nach Gifhorn. Und es ist ja immer so, im ersten Jahr kannst du als Pastor nichts falsch machen, da habe ich alles verändert, was irgendwie geht. Im zweiten Jahr kannst du nichts richtig machen, behauptet das Fuller Seminary. Ich hoffe, es ist nicht so. Und wir gehen zusammen voran. Aber die wichtigste Frage ist, wer sind diese Menschen? Welche Gabe hat Gott diesen Menschen gegeben? Und meine Rolle als Leiter ist, einen Rahmen aufzuziehen und jedem zu helfen, seinen Platz zu finden. Und in meinem Fall ist es so, ich habe die Aufgabe, die Vision zu klären. Das mache ich mit Ihnen zusammen, aber die Impulse gehen schon stark von mir aus. Ich greife auf, ich habe die Geschichte der Gemeinde angeguckt, was hat Gott geprägt in dieser Gemeinde, wo sind die Anknüpfungspunkte. Und dann sagen wir, Leute, es gibt eine Vision. Wir leben als Gemeinde eine Vision. Das ist eine meiner Hauptaufgaben in der Leitung. Sagen, es gibt eine Vision, das ist die Vision. Und dann sagt Ranger, ihr habt keine eigene Vision in der FCG Gifhorn. Ist mir völlig egal, was die Bundesleitung sagt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt eine Vision, einen roten Faden. Und die Ranger, was machen die in Gifhorn? Yes, und sie ziehen mit, Holger. Nicht ohne Diskussion, nicht ohne Klärung. Das gehört dazu, denn ich habe hier profilierte Persönlichkeiten vor mir sitzen. Das sind keine kleinen Kinder. Die Tatsache, dass ich hier eine Vorsteherrolle übernimmt, bedeutet nicht, dass der andere ein kleines Kind ist. Dass ich auf den anderen nicht höre, dass ich den nicht akzeptiere. Aber wir klären unsere Rollen. Und sie müssen mich akzeptieren in meiner Rolle und ich muss sie akzeptieren in ihrer Rolle. Und meine Rolle ist, den roten Faden zu klären und die komplette Gemeinde auf diesen Auftrag zu bringen, zu halten, zu gucken, dass die Vision passt, zu gucken, dass wir den Auftrag leben, zu gucken, dass die Herde ernährt wird, zu gucken, dass es uns gut geht. Und dann geben sie mir Feedback natürlich. Wie ist meine Rechenschaft? Ganz einfach. Ich lebe mit Leuten zusammen und ich frage, wie geht's dir mit mir? Wie geht's dir mit meinem Leiden? Aber die haben nicht deine Leiterkapazität wie du. Mag ja sein, aber sie haben ein gutes menschliches Empfinden. Und wenn ich dominiere, spüren die das. In diesen Tagen wird ja die externe Beratung präferiert. Leute sagen, wir holen uns externe Berater rein und die begleiten uns. Wenn sie denn kompetent sind, ja, die haben einen bekannten Namen, die haben viel Ahnung, viele Gemeinden beraten. Wenn sie denn kompetent sind, ja, was meinst du damit? Ja, wie sieht denn so eine Begegnung aus? Fliegt der einmal oder zweimal im Jahr rein? Ist er in einem Gottesdienst dabei, wo er selber predigt? Redet er mit dir intensiv, mit deinem Ehepartner, mit zwei, drei Verantwortlichen? Wie will der dich beraten? Sorry. Der muss dich mal erleben, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Der muss dich erleben in Gesprächen. Der muss dich erleben, wenn du einen Gottesdienst leitest. Der muss dich erleben, wenn du predigst. Der muss mit deinen Mitarbeitern mal sprechen, ohne dass du dabei sitzt. Der muss dich mal... Dann sagen Leute zu mir, ja, aber das Interne ist besser. Ne? Ich meine, ihr seid doch abhängig voneinander. Du bist der Boss und das soll ja dein Aufsichtsratstyp sein. Wie geht das denn? Genauso schlecht. Wenn da nicht eine Kompetenz drin ist, haben wir... Ist das eine nicht besser wie das andere? Und wisst ihr was? Wenn ich ein Querkopf bin, der sagt, ich ziehe meinen Kopf durch, wird mich kein System hindern. Glaubt ihr mir das? Da kann ich ein Ältestensystem haben, wo wir alle gleich sind. Da kann ich Gemeindeleiter über mich haben und ich würde sagen, wenn ich so ein Typ wäre, du, ist mir egal, wer über mir Chef ist, unter mir Chef ist. Ich bin immer drüber. Wenn es meine Identität ist, ist egal, wer unter mir Chef ist. Ich kann von außen mir Leute holen. Ich habe erlebt, ich war in Gemeinden tätig, der große Gemeinde Süddeutschland, hunderte von Leuten. Wir haben einen externen Beirat gehabt mit national bekannten Leuten. Wir als Mitarbeiter sagten irgendwann, ah, das Dreirad kommt wieder. Das war der Fanclub vom Leiter. Das war der Abnickertrupp vom Leiter. Und dann habe ich erlebt, wie externe Beratung richtig hochqualifiziert war. Richtig, richtig gut geholfen hat. Du kannst eben nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Du musst fragen, wer ist da? Welche Kompetenz haben wir von innen? Welche Kompetenz brauchen wir von außen? Wie bauen wir die auf? Was ist mein Charisma und meine Rolle? Was ist das Charisma und die Rollen der anderen? Wie bauen wir ein individuelles Leitungsteam aus dieser Realität? Aber eins zum Schluss bleibt für mich ganz klar. Wenn es in einer Gemeinde keine klare visionäre Leitung gibt, keinen klaren Auftrag, den eine Gemeinde mit großer Leidenschaft verfolgt, dann verwelkt diese Gemeinde. Bill Heibel sagt, Vision ist das Bild der Zukunft, das Leidenschaft erzeugt. Was ist das Bild der Zukunft des Leidenschaft in eurer Gemeinde erzeugt? Und wer hält dieses Bild am Leben? Wer fördert dieses Bild? Wer entwickelt dieses Bild? Und dann kannst du über Strukturen diskutieren, wie du willst. Strukturen sind völlig unwichtig. Menschen sind absolut wichtig. Gemeinden scheitern nicht wegen ihrer Strukturen, sondern wegen Menschen in diesen Strukturen. Wegen Narzissten, Egoisten. Können Leute aus einer Familie in der Leitung sein? Mose und Aaron, Andreas und Petrus, Jakobus und Johannes. Soll ich noch mehr sagen? Aber wenn diese Leute keine Jünger sind, wenn diese Leute die Wunden der Vergangenheit in sich tragen, wenn diese Leute ständig Übertragungen aus schwierigen Erfahrungen machen. Wir müssen unseren Pastor kontrollieren, weil wir hatten mal einen und der hat seine Macht missbraucht und wir müssen den stoppen. Wenn solche Bilder Gemeinde prägen, dann kannst du egal welches System haben, es wird immer blockiert. Die entscheidende Frage ist, welche Personen sind in der Verantwortung? Sind diese Personen Jünger? Haben sie eine Berufung? Haben sie das Charisma? Und dann wird es in deiner Gemeinde anders sein wie der Gemeinde, in der ich bin. Und die Leitungsstrukturen müssen flexibel und individuell gebaut werden. Ob sie Älteste heißen, ob sie Gemeindeleitung heißen, ob sie Leitungsteam heißen, ob sie, spielt gar keine große Rolle. Es gäbe noch so viel zu sagen. Amen.
Wow, das ist richtig, richtig gut. Vielen Dank, Lothar. Ich weiß noch nicht so genau, was ich gleich noch sagen soll, aber das kriegen wir auch hin. Aber jetzt machen wir erstmal eine Pause für die Koffeinbedürfnisse und Toilettenbedürfnisse und so weiter. Wir treffen uns wieder um 10 nach hier, ja, 10 nach 11, dann geht's weiter.